Wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank für die wunderbare Einführung, für den Rückblick, wo wir aber schon noch ein bisschen vertiefen müssen, und schon für den Vorausblick und das Gebet. Herzlich willkommen, besonders die, die heute das erste Mal da sind. Wie ist es von der Lautstärke? Eher laut? Ist gerade gut? Eher laut?
Ich tue es ein bisschen weiter runter. Mehr leisiger reden kann ich nicht.
Ich glaube, ich habe noch nie so einen Vortragsabend gehabt mit so vielen Frauen anteilsmässig wie heute Abend. Und ich kann das jetzt nicht weiter deuten, aber ich bin gestern habe ich in einer Freiburger Pfarrei einen Glaubenskurs gehabt. Und dort sind, glaube ich, von 3 Frauen, die haben mir gesagt, dass daheim ihre Ehemänner immer gefragt haben, ja, erzähl ein bisschen, was ist so gelaufen, was hat er erzählt? Und irgendwann nach dem zweiten oder dritten Mal haben sie gesagt, also weisst du, also ich kann dir nicht immer alles erzählen, komm doch einfach mal selber. Und jetzt sind irgendwie, haben die Frauen alle ihre Ehemänner mitgebracht und gesagt, die können dort mal schnuppern. Ist eine Möglichkeit. Wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Fühlt euch alle ganz herzlich willkommen. Wenn uns ein Licht aufgeht, Wort Gottes, so ist der heutige Abend überschrieben. Wir haben das letzte Mal die 4 Teile von der Eucharistiefeier angeschaut, oder einfach den Überblick. Jede Eucharistiefeier ist so aufgebaut. Mit einem Eröffnungsteil, Eröffnungsrite, die haben wir das letzte Mal angeschaut. Mit dem, wo uns Jesus eigentlich willkommen heisst und wir uns vorbereiten auf die Begegnung mit ihm. Dann folgt der Wortgottesdienst, ein Hauptteil, wo Jesus zu uns redet. Um diesen Teil geht es heute. Der dritte Teil, eigentlich der zweite grosse Hauptteil, ist die Eucharistie im engeren Sinn, wo Jesus sich uns im Brot und im Wein schenkt. Und der vierte Teil sind Schlussrite, die Sendung, wo Jesus uns sendet, das, was wir empfangen haben, dass wir das in die Welt raustragen und in unseren Alltag hinein. Und der Eröffnungsrite, um den ersten Teil, ist es das letzte Mal gegangen. Wir haben gesehen, dass eigentlich die Eucharistiefeier schon mit der Vorbereitung daheim anfängt. Eigentlich nicht erst dann, wenn die Urgel erklingt, sondern schon vorher. So wie wir uns auf ein Fest vorbereiten, uns dann kleiden, vielleicht etwas irgendwie mitbringen, vielleicht etwas backen, auf Google Maps gehen, schauen, wo die Adresse ist und so weiter, tun wir uns vorbereiten, noch bevor eigentlich das Fest angefangen hat. Und so sind wir auch in euch Stiefel eingeladen, uns schon daheim und auf dem Weg hin vorzubereiten. Uns innerlich einfach nur schon, ich denke, wenn wir uns bewusst sind, wo wir jetzt hingehen, dann macht das schon ganz viel mit uns. Und vielleicht auch mit den Menschen, wo wir zusammen sind. Und dann kommen wir in die Kirche mit all dem, was wir mittragen. Und Jesus empfiehlt uns schon als Gastgeber. Wir sind seine Gäste. Er heisst uns im Priester willkommen. Und wir sind eingeladen, im Schuldbekenntnis all das ihm in die Hände zu legen, was uns von ihm und voneinander noch trennt. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und du merkst, dass du irgendetwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, dann lass die Gabe liegen und geh dich zuerst versöhnen. Die Versöhnung mit unseren Mitmenschen und mit Gott ist wie Voraussetzung, dass wir nachher voll und ganz uns empfänglich sein für das, was er uns schenken will. Und dann spricht uns Jesus durch einen Priester Vergebung zu. Und wir dürfen ihn im Kyrienruf, sehr oft wird der Kyrienruf auch zusammen mit dem Schuldbekenntnis eigentlich vereint, aber im Kyrienruf dürfen wir eigentlich Christus als den König in unserer Mitte begrüßen. Das ist ein Huldigungsruf. Und im Gloria wird das nachher aufgenommen, der Jubel, der Gesang der Engel eigentlich auf dem Hirtenfeld. wo wir Gottes lobt und singen. Dann folgt das Tagesgebet, wo der Priester alle unsere Anliegen und unsere Gebete, die jede und jede von uns mitbringt, in einem Gebet zusammenfassen. Collectio heisst das eigentlich, das Gebet. Er fasst unsere Gebete mit den Worten vom Tagesgebet zusammen. Dann sprechen wir Amen und hocken ab. Und wenn wir abhocken, dann tut die Haltung schon zum Ausdruck bringen, dass wir jetzt irgendwie eine empfangende Haltung einnehmen wollen. Wir vorhin haben hier auch ein bisschen reingehöckelt, wo der Marcel uns gespielt hat, bin ich auch eigentlich in einer empfangenden Haltung gewesen. Wenn ich jetzt aber den ganzen Abend nur so zu euch würde reden, irgendwie, für mich würde das auch nicht stimmen. Darum stehe ich wieder auf. Also unsere äußere Haltung bringt einerseits unsere innere Haltung zum Ausdruck und andererseits tut sie die verstärken. Genauso wie wenn man während dem Hochgebet hineinknündelt, ist das eine äußere Haltung, die eine innere Haltung zum Ausdruck bringt, nämlich, dass wir uns vor Gott klein machen wollen. Und gleichzeitig kann die äußere Haltung wie die innere Haltung begünstigen. Also, dass mir der Körper sagt, hey, jetzt kommt Gott vor dich, komm, wir beten ihn an. Und so lade ich euch ein, dass wir jetzt zu ihm singen, im Eröffnungslied, bitte, Nummer 9. Danke für diesen guten Abend.
Danke für diesen guten Abend, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jeden Mann. Danke, wenn auf dem größten Feinde ich verzeihen kann. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück, danke für alles frohe Helle und für die Musik. Danke für manche Traurigkeit, danke für jedes gute Wort, danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass du mich liebst, danke, dass du mich liebst. Danke, 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 dass ich danke kann.
Danke. Eucharistie. Eucharistie heisst Danksagung. Wir wollen heute einen Schritt weitergehen in dem grossen Durchleben von dieser Eucharistie-Feier. Wenn wir in die Messe gehen, dann bringe ich mir verschiedene Sachen mit. Wir kommen irgendwie aus dem Alltag, wir kommen aus dem Morgen oder aus dem Tag raus. Wir haben vielleicht Wünsche, wir haben Vorstellungen, wir haben Erwartungen. Manchmal gehen wir ja mit einem bestimmten Anliegen in die Messe. Irgendetwas, das ich Gott speziell anvertrauen will. Und dann kommt da Gott und der hat auch Anliegen. Und die Anliegen betreffen aber eigentlich weniger ihn, sondern er will uns beschenken. Er will uns mit seinem Segen erfüllen, mit seinem Guten. Er will uns Glück und Freude schenken. Und manchmal weiss er ein bisschen besser, was für uns gut ist, als wir selber. Oder wir sind so in unseren Sorgen irgendwie verstrickt oder auch einfach im Alltag, dass wir wieder den Blick für Gottes Heilsplan verlieren. Der Liebesplan, den er für unser Leben hat. Er will, dass unser Leben gelingt. Und er hat auch den Schlüssel zu dem Glück, weil er uns erschaffen hat und für jede und jede von uns einen einzigartigen Plan hat. Und der vorzügliche Ort, wo Gott zu uns kann sprechen kann, um uns in das Glück zu führen, ist das Wort Gottes. Wenn wir seine Stimme dürfen wahrnehmen, wenn er zu uns persönlich sprechen will. Und das hören Gott heute. In einem Hochgebet für besondere Anliegen, betet der Priester, also es kommt direkt nach dem Heiliglied, ja, du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift. Wir sind das letzte Mal schon in die Emmaus-Geschichte eingestiegen. Und in dem Hochgebet wird der Bezug explizit jetzt gemacht, indem der Priester sagt, wie den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift. Ja, wie hat er ihnen denn die Schrift deutet? Gehen wir da mal rein. Ich lese es euch vor, wenn es vielleicht ein bisschen zu klein ist zum Mitlesen. Also die beiden Jünger sind am Ostersonntag unterwegs, weg von Jerusalem, hin in ein Dorf namens Emmaus. Und sie reden miteinander, was da alles abgegangen ist die letzten Tage. Und dann kommt Jesus dazu und sagt, was sind es für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen. Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Nicht gerade freundlich, die Anrede. Er fragt sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selber aber sahen sie nicht. Und dann passierte das und das und das und sie redet und die ganze Geschichte und sie sind aufgebracht und was sie alles erlebt hat und überhaupt, und es sind noch Frauen gekommen, die haben uns gesagt und andere sind dann noch zum Grab gegangen und was da alles passiert ist, unerhört, und irgendwann kommt doch noch Jesus dazu und sagt auch etwas. Und auch seine Anrede ist nicht gerade minder sanftmütiger, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Eine Anrede, die irgendwie aufrütteln will, die irgendwie schockieren kann. Hey, wie redest du schon mit uns? Mal langsam. Aber vielleicht auch irgendwie eine Anrede, die so ein bisschen, was willst du? Ein bisschen aufrütteln. Sie sind wie mit Blindheit geschlagen gewesen. Und es ist wie wenn sie Jesus sagt ihnen eigentlich, ihr habt den Blick fürs Ganze verloren. Weil sie sind an ihren eigenen Vorstellungen über den Messias darin verhaftet gewesen. Sie haben gedacht, der Messias, also der Christus, von dem hier die Rede ist, der Messias, das ist der, der uns von allem Unrecht befreit. In erster Linie vor der Unterdrückung der römischen Besatzungsmacht. Die sind in unser Land eingedrungen, unterdrücken uns und der Messias wird uns von denen befreien. Er hat uns ja Freiheit verheißen. Das ganze Alte Testament redet von dieser Freiheit, die uns durch den Messias geschenkt werden wird. Und der Messias ist tatsächlich gekommen, aber ganz anders, als sie sich vorgestellt haben. Gott will wirklich die Freiheit schenken. Aber anders, als sie sich das damals vorgestellt haben. Ein leidender Messias, kann es das wirklich sein? Und weil sie so in ihren eigenen Vorstellungen, wie der Messias sein muss, und dass das ja nicht sein kann, dass der jetzt gekreuzigt wird und stirbt, weil sie so verhaftet sind in ihrer eigenen Vorstellung, in ihrer eigenen Gedankenwelt, verlieren sie den Blick für den Heilsplan Gottes. Weil was Jesus da sagt, ist nichts anderes. Ihr wisst doch das alles. Muss der Christus das, musste er nicht das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Steht doch alles in der Bibel. Jesus schaut also mit diesen beiden Jüngern auf das gleiche Ereignis, nämlich die Kreuzigung, der Tod, oder irgendwie die, die sagen, der Leichnam ist weg. Er schaut mit ihnen auf das gleiche Ereignis, aber er deutet das ganz anders. Es heisst dann weiter, er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Jesus legt den Jüngern den umfassenden Heilsweg dar. Das heisst, er betet eigentlich das Ereignis von dem Tod und von dem verschwundenen Leichnam, betet er ein in den gesamten Heilsplan Gottes. Indem er anfängt, Jungs, nehmt mal eure Bibel vor. Schon ganz am Anfang im Buch Genesis, da fängt es doch schon an. Und wir gehen zusammen durch die ganze Schrift und wir sehen alles, was schon über den Messias geschrieben ist. Und im Licht von all dem macht es plötzlich Sinn. Da sehen wir in Jesaja, Kapitel 52 und 53, da sehen wir, ja, der Messias, der muss leiden. Das ist ja schon angekündigt worden. Und er leidet für unser Heil. So wird er uns in die Freiheit führen. Und er geht mit ihnen die ganze Schrift durch und betet das ein in die gesamte Heilsgeschichte. Und in dem Licht bekommt das schreckliche Ereignis von der Kreuzigung und von dem verschwundenen Leichnam kommt plötzlich ein Sinn über. Ihnen ist ein Licht aufgegangen. Weil sie eigentlich die göttliche Perspektive gelernt haben. Sie haben wie mit Gottes Augen können auf das Ereignis schauen. Ich habe hier ein Bild vom Sieger Köder. Das ist übertitelt mit, was würdet ihr sagen? Mit welchem biblischen Ereignis? Laut? Oder? Verklärung. Jesus geht auf den Berg und wird verwandelt. Wir haben auf dem Bild sind wie zwei Sichten dargestellt. Die obere mit hellen Farben. Und dann, wie mit einem so einem Strich, wie mit einem Nebel, die dunkle Sicht unten. Und es sind die Jünger, die mit ihm auf dem Berg sind, die menschliche Sicht, könnte man sagen. Und oben ist die göttliche Sicht in dem Licht dargestellt. Die Verklärung hat kurze Zeit vor dem Leiden und Sterben Jesu stattgefunden. Und es ist, wie wenn er in diesem Ereignis die bevorstehende Zeit hat wollen, im Licht Gottes nochmal anschauen. Weil es heisst, in Lukas 9, während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Also die beiden haben mit ihm, Mose und Elia, haben mit ihm über seine Passion, über sein Leiden in Jerusalem geredet. Ich habe den oberen Teil noch mal ein bisschen rausgenommen, separat von dem Bild, wo Jesus als der strahlende Auferstandene dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist spannend, dass da in seiner rechten Hand seine Wundmal schon gezeichnet sind. Er steht mit seiner ganzen Lebensgeschichte da. Seine ganze Lebensgeschichte ist vereint in dem Augenblick. Mein Weg ist der Weg von der Herrlichkeit. Es ist wie wenn er als Auferstandener vor ihnen steht, mit dem Wundmal. Und das ist die göttliche Sicht. Der Mose, der hier erscheint, steht für das gesamte Gesetz im Alten Testament. Und Elia steht für die Propheten. Und mit diesen beiden redet er und kann durch das bevorstehende Ereignis in die gesamte Heilsgeschichte einordnen. Es heisst ja, dass sie mit ihm über das bevorstehende Ende in Jerusalem redet. Und in dieser gesamten Heilsgeschichte bekommt es plötzlich eine neue Deutung. Es ist nicht einfach ein sinnloser Tod, sondern es gehört zu Gottes Liebesplan. Und darum hat dann die Stimme gesprochen, auf ihn sollt ihr hören. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also eigentlich lernen, seine Perspektive einzunehmen. Wenn wir auf ihn hören, dann kann er auch unsere Situationen in Gottes Liebesplan einordnen. In dem Moment, wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern darüber reden, was alles in der Schrift über den Messias gesagt ist und hat das Leiden und Sterben so einordnen können, dann ist ihnen ein Licht aufgegangen und sie haben plötzlich etwas verstanden. Und aber nicht nur verstandesmässig, sondern es heisst, sie haben nachher gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete. Sie haben plötzlich ein brennendes Herz bekommen. Das Ereignis hat er zwar nicht geändert, noch immer ist der Messias gestorben und noch immer ist das Grab leer gewesen. Aber weil er zu ihnen jetzt hat können reden, in diese konkrete Situation hinein, haben sie plötzlich gemerkt, wow, das macht ja alles Sinn. Irgendwie Gott braucht das Ereignis, um sein Heil dieser Welt und mir persönlich zu schenken. Der göttliche Sinn hat auch Jesus bei der Verklärung Kraft gegeben. Er hat wie die göttliche Perspektive können einnehmen und das hat ihm Kraft gegeben für den weiteren Weg nachher in Jerusalem. Und darum sind auch wir eingeladen, auf Gottes Wort zu hören. Weil Gott uns durch sein Wort wie will in die grosse Liebesgeschichte, die er mit uns Menschen angefangen hat, will einbetten, wie die Augen dafür öffnen. Zwei Aspekte, die ich herausgreifen will, die uns das Wort Gottes näher bringen will. Es redet über unsere wahre Identität. Ein Großteil von unseren Gedanken, die wir haben, kreisen um uns selber. Und entweder können das Gedanken vom Segen sein, vom Heil, wo wir uns gut zusprechen, das heisst Segen, oder es sind die Gedanken, die uns kleinreden. Das ist wieder nicht geschafft und wieder vergessen das Zeug daheim und ich bringe es einfach nicht zusammen und ist ja klar, dass ich das nicht schaffe. Und so reden wir ständig zu uns den ganzen Tag. Mal bewusster, mal unbewusster. Und das Wort Gottes wird uns wie in unsere wahre Identität führen, wo wir unter dem Blick Gottes sind. Er hat uns geschaffen. Und es heisst im Buch Genesis ganz am Anfang, Gott schuf den Mensch als sein Bild. Und es war sehr gut. Wir sind Abbild Gottes und tragen etwas Einmaliges, Unverwechselbares von Gott in uns. Im Gegenüber können wir etwas von Gott erkennen. Das unglaubliche Würde, dürfen Gottes Bild zu tragen. Als seine Geschöpfe tragen wir das Bild vom Schöpfer in uns. Und Gottes Wort führt uns in die wahre Identität hinein. Je mehr wir selber von Gott hören, wer wir in seinen Augen sind, desto mehr können wir das auch glauben und danach leben. Also es ist ein Unterschied, wenn ich euch sage, Gott liebt euch, oder wenn wir das selber von ihm hören. Vielleicht nicht mit der akustischen Stimme, aber mit dieser inneren Gewissheit. Ich merke, er spricht mich persönlich an. Die Liebe dürfen sie erfahren. Gottes Wort spricht uns die Identität zu. Und wir müssen es immer und immer wieder hören. Und dann kann es uns anfangen, uns zu verwandeln. Und das Wort Gottes wird uns auch den Weg von der Erlösung zeigen. In unserem Leben erfahren wir immer wieder auch Dunkelheiten. Krankheiten, Zerbrochenes, Schwieriges, Angst, Sorgen. Und diese Sachen sind Gott nicht egal, sondern er will wie in diesen Schwierigkeiten, in diesem Leid, will er uns den Weg zu dem Licht eröffnen, wo wir vorhin so ein bisschen wahrnehmen in dieser Verklärung. Jesu erste Satz, wo es überliefert wird im Markus-Evangelium, ist: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um und glaubt heisst, kommt zurück zu mir. Ich werde euch den Weg vom Heil zeigen. Das Reich Gottes. Das Reich vom Frieden und von der Freude. Kommt zurück zu mir, dort, wo wir weggelaufen sind. Das ist der Weg von der Erlösung, der Weg zum Glück, zu der Freude. Der heilige Augustinus hat gesagt, Gott hat uns erschaffen, ohne uns zu fragen, aber er wird uns nicht erlösen, ohne unser Zutun. Also wir sind geschaffen worden, niemand ist, glaube ich, gefragt worden, sonst dürft ihr euch gerne outen. Niemand ist gefragt worden, aber der Weg von der Erlösung, also der Weg vom Heil, der wird niemandem aufgezwungen. Sondern es ist wie eine Einladung, die Gott uns gibt und wo wir eingeladen sind, das Angebot von dem Heilsweg anzunehmen. Gott ist in seiner Liebe jetzt da und wir dürfen uns ihm öffnen. Das ist der Weg der Erlösung. Mit dem, auch mit dem Zerbrochenen, das wir erleben, wir dürfen es ihm hingeben. Und darum wollen wir hören, was er zu uns sagt. Und ein Lied nimmt das auf, den Gedanken, wo wir Gott jetzt beten wollen, dass er uns den Mut zum Hören gibt. Herr, gib uns Mut zum Hören. Das Lied, das auch im Kirchengesangbuch ist, wo er, nur im Kirchengesangbuch, ihr habt es hier nicht. Nur im Kirchengesangbuch, aber wo wahrscheinlich viele kennen. Ich habe den Text eingeblendet und spätestens noch irgendwie in der vierten oder fünften Strophe sind dann alle dabei. Herr, gib uns Mut zum Hören.
Gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Wir danken dir, dass du es mit uns machst. Gib uns Mut zum Glauben am Licht der Heiligen
Gib uns Mut zum Hören. Und so, wenn wir jetzt in Ritus einsteigen. Ritus, haben wir gesehen, ist die logische Abfolge der Eucharistiefeier. Eigentlich vom Ursprung her Verwandlungsweg. Durch die einzelnen Schritte, wenn wir uns von Gott verwandeln lassen. Vor Gottesdienst. Das Zweite Vatikanische Konzil hat gesagt, gegenwärtig ist Christus in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Jesus ist im Wort gegenwärtig. Christus selbst ist gegenwärtig. Der gleiche Christus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist, ist im Wort gegenwärtig. Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Es ist der gleiche Christus. Und darum reden wir auch vom Tisch des Brotes, der Altar, und vom Tisch des Wortes, der Ambo. Und an beiden Tischen will uns Christus begegnen. Zuerst am Tisch vom Wort, am Ambo, also dort, wo das Wort Gottes verkündet wird. Das gleiche Konzil hat auch gesagt, dass Kirche das Wort Gottes immer gleich verehrt hat, wie den Herrenleib, also die Eucharistie selber. Gleich verehrt. Manchmal machen wir vielleicht innerlich so eine Abstufung. Zuerst kommt so ein bisschen das Wort Gottes, manchmal ein bisschen bla bla, und nachher kommt das Eigentliche, die Eucharistie. Das ist alles nur so eine Einleitung. Bis zum Eigentlichen dann. Und das Konzil sagt, nein, nein, nein. Jesus ist gegenwärtig im Wort. Und wir verehren das Wort Gottes mit der gleichen Ehrfurcht und Inbrunst wie die Eucharistie selber. Weil es der gleiche Christus ist, der uns auf unterschiedliche Art und Weise begegnen will. Und wieso? Die Begründung haben wir auch in dem Satz. Weil er selbst spricht, wenn die Heiligen Schriften gelesen werden. Er selber redet. Also nicht Frau Meier, die Lektorin, redet. Ja, das ist eine Stimme, die mir nicht so passt. Oder der hat so eine brummelige Stimme. Sondern es ist Christus, der redet. Und natürlich geben wir uns als Lektor und als Lektorin Mühe, möglichst deutlich und würdig können, das Wort zu verkünden. Aber letztlich geht es nicht darum, wie schön ich jetzt rede, sondern durch das Wort wird Christus zu uns reden. Das heisst, als Lektor nehme ich mich eigentlich zurück und das Wort verkünde. So wie der Priester sich eigentlich zurücknimmt als Person, wenn es letztes Mal vom Messgewand geredet, damit ganz Christus kann durch ihn handeln. Nehme ich mich als Lektor, eigentlich als Person zurück, damit Gott durch mich kann reden. Und in der jüdischen Schriftverkündigung hat man die Tradition, dass wenn man das Wort verkündet, dass man den Blick eigentlich nicht zum Volk aufrichtet, sondern dass man den Blick auf ein Wort lässt, um damit anzudeuten, ich tue nicht euch jetzt das Wort verkünden, möglichst viel rausschauen, sondern ich gehe eigentlich selber in das Wort, eigentlich hinter das Wort und lasse das Wort Gottes sprechen. Weil Christus durch das Wort spricht. Das ist also ein schöpferisches Wort. Ganz am Anfang in der Bibel, in der Genesis, heisst es, Gott sprach und es wurde. Und das mehrmals. Durch sein Wort hat er geschaffen. Die ganze Welt ist durch sein Wort entstanden. Und es ist das Wort, das auch heute noch schöpferisch wirkt. Das heisst, es kann Neues hervorbringen. Auch in uns selber, in unserem Leben, in unseren Herzen. Was das Leben hervorbringen. Und das ist die Qualität, die es von jedem noch so schönen, poetischen, menschlichen Wort unterscheidet. Darum kann kein noch so schönes Gedicht, und selbst wenn es mich zu Tränen rührt, kann das Wort Gottes ersetzen, weil das Wort Gottes schöpferisch ist, weil Christus selber durch das Wort spricht, selber gegenwärtig wird durch das Wort. Hier haben wir den Tisch vom Wort, den Ambo. Und am Sonntag sind von der Liturgie her eigentlich insgesamt 3 Lesungen vorgesehen. Das Evangelium, das kennen wir. Und voraus gehen eigentlich 2 Lesungen. Nämlich in der Regel eine alttestamentliche und eine neutestamentliche Lesung. In der Deutschschweiz haben wir irgendwie den Brauch, dass wir nur eine Lesung nehmen. Und wenn es die erste Lesung ist, die alttestamentliche Lesung, dann können wir merken, wie die Lesung thematisch auf das Evangelium Bezug nimmt. Es ist hochspannend, wenn wir die Verbindung schaffen. Wir können uns vielleicht selber mal achten, wenn wir die alttestamentliche Lesung hören und dann das Evangelium, wie hängen die beiden zusammen? Und sie sprechen beide irgendwie vom Gleichen, vielleicht von unterschiedlichen Blickwinkeln. Und dann zwischen diesen beiden Lesungen, noch vor dem Evangelium, ist eigentlich ein Psalm vorgesehen. Ein Psalm, der wiederum eigentlich das Thema dieser Lesung thematisch aufnimmt. Oder anstelle vom Psalm wird oft auch ein Antwortgesang gesungen. Der Gesang will aber auch, dass die gehörte Lesung eigentlich vertiefen, soll eine Antwort sein. Nicht einfach ein Zwischengesang, der jetzt noch dazwischen kommt, sondern mit einer vollen Bedeutung als eine Antwort. Und die Lesung schließt mit dem Wort oder mit der Ansage, Wort des lebendigen Gottes. Wort. Nicht Worte des lebendigen Gottes. Manchmal hört man auch Worte, aber dass es Worte sind, das hat jeder gehört. Aber es geht ums Wort Gottes. Das Wort Gottes, wo uns Christus begegnen will. Es ist sein Wort. Es ist Christus selber, wo uns hier begegnet. Wort des lebendigen Gottes. Und wir antworten mit Dank sei Gott. Und dann stehen wir auf und im Halleluja begrüßen wir den auferstandenen Christus im Evangelium. An gewissen Orten wird das Evangelium festlich, vielleicht sogar in einer Prozession, an Ambo getragen. Das bringt schon zum Ausdruck, da geht es nicht einfach nur um ein schönes Buch, sondern da geht es um Christus selber, wo wir eigentlich hineintragen und wo wir verehren. Ab besonders festlichen Tagen, wenn Weihrauch eingesetzt wird, tut der Priester das Wort Gottes inzensieren, also beweihräuchern. Auch das ist eine Ehrerbietung für Christus, die jetzt im Evangelium ganz speziell gegenwärtig ist und zu uns spricht. Darum wird das Evangelium auch vom Priester vorgetragen. Weil das nicht nur einfach Geschichten sind über Jesus, sondern Jesus selber durch die Ereignisse zu uns spricht. Und wenn der Priester das Evangelienbuch, das Evangeliar am Schluss, also zuerst kommt noch, genau, das sagt er aus dem Heiligen Evangelium nach irgendeiner von diesen vier Herren, Evangelisten, Markus zum Beispiel. Und wir sagen, Ehre sei dir, o Herr. Und währenddem können wir die drei kleinen Kreuzzeichen machen. Und wir können zum Beispiel, wenn wir es uns auf die Stirn machen, Gott beten, dass er unseren Verstand anspricht, wenn wir jetzt sein Wort hören. Die Lippen, dass wir sein Wort verkünden können. Und das Herz, dass wir unser Herz, unser Leben aufnehmen können und dass es Frucht bringen mag. Und am Ende vom Evangelium sagt der Priester oder der Diakon, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und wir antworten mit Lob sei dir, Christus. Und was macht der Priester währenddem? Er küsst, genau. Übrigens, wie oft wird geküsst in der Eucharistiefeier? Ja, sicher dreimal. Also beim Altarkuss am Anfang, beim Einzug. Der Altar ist auch ein Symbol für Christus. Das Wort Gottes, eine Ehrerbietung für Christus. Und am Schluss wieder der Altarkuss. Also relativ viel geküsst eigentlich. Für das, dass man manchmal das Gefühl hat, dass die katholische Kirche so brüde ist, wird eigentlich schon seit Jahrhunderten extrem gern geküsst. Und dann folgt die Predigt. Und die Predigt ist auch nicht nur so ein bisschen bla bla. Also so ein bisschen, ja, die gefällt mir halt oder gefällt mir nicht. Oder heute hat er gut geredet oder heute hat er einen schlechten Tag gehabt. Oder damals hat er Zeit gehabt, um etwas vorzubereiten. Oder es war wahrscheinlich eine strenge Woche gewesen. Und man tut das irgendwie so ein bisschen einordnen und beurteilen. Oder? Bei dem, den hören wir gern und den anderen weniger gern. Und das ist ja auch absolut menschlich. Aber Gott will auch in der Predigt zu uns reden. Das ist nicht einfach ein Privatwort vom Pfarrer denn. Sondern Gott kann die schlechteste Predigt brauchen, um zu mir persönlich zu reden. Und vielleicht ist es nur ein Wort, wo ich merke, das betrifft jetzt mich. Da wird Gott mich mit dem einen Wort berühren. Und vielleicht kann es die beste Predigt sein. Und innerlich applaudiere ich nur, aber ich merke, ich kann mich gar nicht von Gott ansprechen lassen. Also Gott wird auch durch die Predigt, durch den Priester, zu mir persönlich sprechen. Der Martin Gudel, ein österreichischer Priester, geistlicher Autor aus dem 20. Jahrhundert, der hat gesagt, so auf die Gefahr hin, diesen Text haben wir doch schon x-mal gehört, das könne ich, das Evangelium könne ich, die Lesung habe ich auch schon gehört, das kommt ja alle paar Jahre wieder, alle 3 Jahre haben wir immer wieder das Gleiche. Ich weiss jetzt, dass das hier nicht so ist, aber an anderen Worten, die Predigt haben wir auch schon gehört, die kommt auch immer wieder das Gleiche und so. Und wir haben das Gefühl, ja, ist eigentlich immer etwas so ein bisschen das Gleiche. Und dann sagt er, ein Wort wartet auf dich. Hör hin. Du hast vielleicht die Texte der Heiligen Schrift schon 1000 Mal gehört. Und doch wartet ein Wort, ein Satz, eine Silbe oder die Stille zwischen den Sätzen auf dich. Hör nochmals hin. Gott selbst hat dir ein Wort zu sagen. Hör jetzt. Wenn du vertrauensvoll und gesammelt hörst, wird das Wort, das zu dir unterwegs ist, bei dir ankommen können. Und selbst wenn wir das Weihnachtsevangelium und den verlorenen Sohn und den blinden Bartimäus schon 1000 Mal gehört haben und natürlich wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ja, der Bartimäus wird am Schluss geheilt, haut uns nicht mehr vom Sockel. Selbst dann, oder dann vielleicht gerade erst recht, wird Gott zu mir sprechen. Und ich glaube, unsere grosse Gefahr ist, dass wir den Hinteren lehnen und irgendwie abschalten. Ah, das können ich. Das können wir schon. Ich weiss sogar, wie es weitergeht. Und dann erst recht aufmerksam hinhören. Was ist heute mein Wort? Ich will nicht aus dem Gottesdienst rausgehen, ohne das Wort gehört zu haben, wo Gott mir heute sagen will. Seine Perspektive einzunehmen auf meine Alltagserlebnisse. Meine Erlebnisse, meine Sorgen, meine Gedanken von ihm einordnen zu lassen in den grossen Heilsplan, in den grossen Liebesplan Gottes. Darum will er zu mir sprechen. Und es ist bei jeder Person etwas anderes. Weil jede von uns eine eigene individuelle Geschichte mit Gott hat. Und auch einen eigenen Alltag, ein individuelles Leben. Und in jedes eigene Leben hinein will Gott sprechen. Durch sein Wort, durch die Schriften der Heiligen Schrift und durch die Auslegung, durch das Wort vom Priester. Und jetzt hat Gott relativ lang reden. Wir haben gehört und er erwartet jetzt eine Antwort von uns. Also, dass wir nicht einfach rausgehen und sagen, es war gut, es war schön oder tolle Predigt, sondern dass wir uns ansprechen und uns betroffen machen. Das Wort soll uns treffen und wir dürfen darauf antworten. Weil das ist ja eine Anrede, das ist eine Einladung, die Gott uns gibt. Und auch da gibt uns der Ritus eine Hilfe, um darauf zu antworten. Nämlich im Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis, wo wir wo wichtige Glaubenssätze zusammengefasst sind. Das Glaubensbekenntnis muss man nicht jeden Satz immer bis ins letzte Detail nachvollziehen, wenn wir sprechen. Weil das ganze Glaubensbekenntnis ist ja durch theologische Debatten entstanden. Und oft sind es nur einzelne Wörter oder Sätze, wo eine riesige Diskussion vorausgegangen ist. Und indem ich aber das Glaubensbekenntnis sprich, tue ich mich auch eingliedern in den grossen Strom von Glaubenden, der mir schon vorausgegangen ist. Ich bin nicht der Erste, der irgendwie auf das Liebesangebot Gottes antwortet, sondern ich bin in die grosse Gemeinschaft der Glaubenden eingebettet. Und in den Strom von Antwortenden möchte ich eintreten. Glaubensbekenntnis, auf Latinisch nennen wir das ja Credo, das Credo. Credo heisst eigentlich, ich glaube. Und wenn wir es etymologisch anschauen, steckt das Wort Cor drin, Herz, le cœur, und dare, geben. Credo, ich gebe mein Herz, heisst es eigentlich wörtlich. Nicht, ich spreche jetzt irgendwelche Glaubenssätze ab, weil das ja irgendwie dazugehört, Katechismus als Wohlbefinden, sondern es geht um eine Beziehung. Im Glaubensbekenntnis tun wir unsere Beziehung mit Gott erneuern. Wir geben ihm unser Herz. Da habe ich es. Es ist unser Ja. Du hast mich angesprochen und ich werde darauf antworten. Ich will das Wort aufnehmen. Ihr kennt das Gleichnis von der Samen vom Seemann. Und Jesus sagt, gewisse Samen sind auf den Weg gefallen und in Dornen und sie nicht aufgehen. Und bei gewissen ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Und dann jetzt können aufgehen und Frucht bringen. Das heisst, wir müssen es aufnehmen, das Wort Gottes. Und im Credo, das ist wie eine Möglichkeit, darauf zu antworten. Ich will das Wort aufnehmen. Ich will, dass es Frucht bringt. Und anschließend folgen die Fürbitten. Das heisst Fürbitten. Das heisst, wir beten für Menschen beten. Wir beten hier nicht für unsere eigenen Anliegen beten. Sondern da wird der Blick von unserer trauten Gottesdienstgemeinschaft geweitet auf die Welt. Das heisst, es geht da nicht einfach nur darum, dass wir es hier heute Morgen oder heute Abend so schön haben und eine schöne Musik hören und eine gute Predigt oder dass ich bestärkt werde, sondern das hat etwas zu tun mit der ganzen Welt. Jeder Eucharistiefeier ist die ganze Welt eingeschlossen. Und das kommt in den Fürbitten zum Ausdruck, indem wir für die Nöte und Sorgen von der Kirche und von der Welt beten. Und wenn wir das machen, nehmen wir unsere priesterliche Aufgabe und Rolle ein. Wir sind durch Taufe Priesterinnen und Priester. Das heisst, wir haben Anteil an der Fürbitte vom einen Hohepriester, von Jesus Christus. Er haltet Fürbitte, das heisst, er betet für die Nöte der ganzen Welt beim Vater. Und wir haben Anteil an dieser Vollmacht, dürfen für die Nöte dieser Welt eintreten. Und darum ist es auch richtig, wenn die Fürbitten vom Volk Gottes gesprochen werden. Und genial wäre es zum Beispiel, wenn die frei aus dem Volk würden kommen. So haben wir das am Anfang gemacht, die Urchristen. Da ist nicht einer gekommen und hat das vorformuliert gehabt, da kannst du die Fürbitten ablesen. Sondern da hat man, dann ist da ein Bett gekommen, dort hat man für jemanden gebeten, dort für jemanden, dort ist jemand in Not und man hat das zusammengetragen. Und jetzt, was formuliert ist, sind wir eingeladen, uns auch in die Bitte hineinzutun. Und indem wir sagen, wir bitten dich, erhöre uns. Im besten Fall eine sinnvolle Bitte, gell? Dann nehme ich die priesterliche Aufgabe wahr. Nimm sie ernst. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich habe Vollmacht, das als Enttaufte für das Anliegen zu beten. Und damit endet der Wortgottesdienst. Und auch ich habe jetzt fertig. Und darum lade ich euch ein, wieder einen Augenblick über die, über all die Themen und Gedanken, die wir jetzt gehört haben, in einen Austausch zu kommen. Damit dein Puls kann weiter wachsen kann. Fruchtbarer Boden, das kann wachsen. Für das kann der Austausch dienen, indem wir einander Anteil haben an dem, was mich bewegt. Wir uns gegenseitig bewegen lassen. Wer das lieber nicht will, besteht auch heute natürlich wieder die Möglichkeit, in die Stille zu gehen, in die Jagdmattkapelle. Könnt ihr euch einfach beim Viktor Hürmann anmelden. Ihr könnt zum Beispiel in diesen Gruppen darüber austauschen, einen Rückblick auf das letzte Mal. Dort haben wir das Kyrie, das Schuldbekenntnis, eingeübt in einem kleinen Ritual. Wie ist das bei mir angekommen? Wie ist das für mich gewesen? Wie habe ich es erlebt? Ist vielleicht noch etwas nachgehalten jetzt in den letzten Wochen? Dann auf heute bezogen, was hat mich von dem Impuls, den wir jetzt gehört haben, angesprochen, bewegt? Zum Nachdenken angeregt. Und dann ein dritter Gedanke, welche Beziehung habe ich zum Wort Gottes? Welches Wort Gottes, welche Schriftstelle, welche Bibelstelle ist mir eine Hilfe auf meinem Lebensweg gewesen? Gibt es vielleicht Stellen, Abschnitte, die mir besonders wertvoll sind? Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Ich singe das 3-4 Mal. Gottes Wort ist wie ein Licht in der Nacht. Was könnte das Bild aussagen? Sagen Sie es laut. Aussendung. Verkündigung vom Wort Gottes.
Jeder ist angesprochen.
Es könnte ja strahlen direkt eigentlich von Christus auf, vom Auferstandenen. Wo in seinem Wort gegenwärtig ist. Christus ist im Wort gegenwärtig, ein Buch im Hintergrund. Und er spricht zu jedem und jeder persönlich. Also es gibt nicht einfach nur eine Botschaft und das mal 100, sondern für jeden etwas Spezielles. für jede Person auch etwas anderes. Es gibt verschiedene Strahlen auf dem Bild, zu jeder Person eine, aber alle kommen von Christus, der in seinem Wort zu uns sprechen will. Wir sind eingeladen, auf achtsam zu sein auf das Wort. Und auf den Tisch habe ich euch so A5 Blättchen ausgeteilt. Also, sie sind noch weiss. Weil sie auf der Rückseite sind. Vielleicht könnt ihr die schauen, dass ob alle eins bekommen. Sie hat auf jedem Tisch ein Beigeli haben. Also, ihr könnt es jetzt umdecken natürlich. Hat es euch zu wenig oder euch zu viel? Weder noch. Wer hat denn da gezählt? Das ist ja genial. Ihr seid eingeladen, am nächsten Sonntag, oder wenn ihr es verpasst, am übernächsten, ganz bewusst zu versuchen, das Wort im Gottesdienst aufzufangen, wo Gott für euch vorbereitet hat. Ich habe den Text nochmal abgedruckt, wo wir gehört haben. Ein Wort wartet auf dich. Hör hin. Das kann ein Wort sein, ein Silbe, vielleicht auch die Stille, dass ich bewusst mit dieser Intention mal in die Messe gehe, mein Wort zu hören. Gottes Wort an mich. Und das könnt ihr anschliessend bei dieser ersten Aufgabe notieren. Was hat mich angesprochen? Wo ist mir heute etwas aufgegangen? Und der zweite Teil können wir heute Abend machen. In einem Moment der Stille werde ich euch gerne einladen, dass ihr euch reinlässt und wie von Gott fragt, welches ist das Wort jetzt heute Abend? Wir haben jetzt nicht aus der Heiligen Schrift viel vorgelesen, aber Gott will auch durch so einen Anlass zu uns sprechen. Was ist das, was ich heute Abend mitnehme? Was ist das Wort, wo vielleicht Gott mich hat berühren wollte, wo ich heute vielleicht etwas mitnehmen kann, einen Schritt weiter gehen kann? Und ich kann das in einem kurzen, einfachen Gebet formulieren. Jesus, ich danke dir, dass du mir heute das geschenkt hast. Jesus, ich danke dir, dass mir heute hier ein Licht aufgegangen ist, in dem und dem Punkt. Oder ich bin froh, dass du, dafür möchte ich dir danken. Es kann ein Satz sein, etwas ganz Einfaches. Und ich möchte gerne ein paar Minuten Zeit geben, wo wir in uns reinhören. Und ich hoffe, wir haben genug Schreibzeug oder vielleicht habt ihr auch noch selber Sachen dabei oder ihr könnt es ausleihen einander, wo wir das auch versuchen, schriftlich ganz konkret festzumachen. Ich würde euch gerne einladen, dass wir den Dank, wir haben das als Gebet formuliert, das haben wir zum Ausdruck gebracht, wir sprechen den persönlich an, der uns angesprochen hat, Jesus, dass wir das Gebet jede und jede für sich jetzt vor Gott tragen, indem wir dann einen kurzen Moment von der Stille machen, dich einleiten mit einem Wort, einen Moment von der Stille, wo wir das wieder aussprechen für Jesus innerlich und anschließend singen wir nun mal das Lied, Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Und ich würde dich einladen, dazu aufzustehen. Jesus, wir wollen dir danken, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Wir wollen dir danken, dass du auch heute Abend zu uns geredet hast, dass du uns mit deiner Gegenwart berührt hast. Und wir wollen dir jetzt, jede und jede für sich, diesen Dank aussprechen für das Wort, das wir heute Abend mitnehmen dürfen. Was mittlerweile schon an vielen Orten Realität ist und immer mehr wird Zukunft sein, weil wir immer weniger Priester haben, ist, dass wir anstelle von Eucharistie feiern, Wort Gottes feiern, antreffen. Das ist traurig, kann aber auch eine Chance sein. Nämlich, Gott im Wort, in seinem Wort wieder zu entdecken. Ich habe das Zitat schon erwähnt vom Konzil, das ich hier noch abgedruckt habe. Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst, weil sie vor allem in der Heiligen Liturgie vom Tisch des Wortes wie des Leibes Christi ohne Unterlass das Brot des Lebens nimmt und den Gläubigen reicht. Das Brot vom Leben, sagt auch Kille, empfehlen wir sowohl vom Tisch, vom Brot, von der Eucharistie, wie auch vom Wort. Es ist der gleiche Christus, den wir empfehlen. Und Wort Gottes feiern können Chancen sein, tiefer darin können zu wachsen, im Wort Christus können zu begegnen. Die Eucharistie ist zwar die Hochform, aber es ist bei weitem nicht die einzige Form. Eine Hochform kann es nur geben, wenn es auch noch andere Formen gibt. Und auch in einer Wortgottesfeier, in einer Andacht, überall dort, wo aus der Heiligen Schrift verkündet wird, können wir Christus begegnen. Und darum, das Bild wird das ein bisschen andeuten, die Feierlichkeit von dem Wort Gottes. Es ist Christus, der hier verehrt wird. Ministranten, Kerzen, je nachdem auch wir auch. Und Christus können wir in seinem Wort natürlich nicht nur in der Liturgie begegnen. Der Text hat gesagt, es ist der vorzügliche Ort. Aber ich glaube, jeder und jede von uns hat daheim eine so eine Bibel. Wie wäre es, wenn wir die etwas häufiger würden aus dem Büchergestell nehmen? Ein bisschen abstauben und öffnen. Es ist der gleiche Christus, der hier zu uns redet. Es geht nicht darum, dass wir die Bibel kennen, sondern dass wir Christus kennen, der uns durch das Wort begegnen will. Und ich sehne mich nach einer Revolution in der katholischen Kirche, nach einer Revolution vom Wort Gottes. Das ist gar nicht so dick, besonders so eine Taschenbuchausgabe. Ein paar Harry Potter Band und du hast in dieser Zeit die ganze Heilige Schrift gelesen. Also manchmal haben wir das Gefühl, das ist ja so dick und so viel. Ja, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Lassen wir es lieber gerade. Aber so ein paar Harry Potter, ja, die habe ich schnell gelesen. Aber das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Da spricht Gott zu uns. Es ist am einfachsten, wenn wir im Neuen Testament anfangen. Und wir können das wie ein Buch lesen. Evangelium für Evangelium, Apostelgeschichte oder Paulusbriefe. Und können so das ganze Neue Testament durchgehen. Am nächsten Tag mache ich weiter dort, wo ich aufgehört habe. Dass es zu einer täglichen Nahrung wird. Und wenn ich das Neue Testament durch habe und wenn ich regelmäßig dran bin, merke ich, dass es gar nicht so lange geht, um das Neue Testament durchzulesen. Ich kann es gerade noch das zweite Mal lesen. Und vielleicht sogar noch das dritte Mal. Und dann irgendwann ins Alte Testament einsteigen. Und auch wenn es vielleicht zum Teil ein bisschen trockene und schwierige Stellen gibt, auch das Alte Testament ist voll von Leben, voll von wunderbaren Geschichten, die von Gottes Liebe mit seinem Volk erzählen. Und die letztlich meine Liebesgeschichte mit Gott erzählen. Darum, wieso nicht in der nächsten Zeit vielleicht das gerade als Anlass zu nehmen, wieder mal regelmässig da drinnen zu lesen. Wieso nicht anstatt der gratis Zeit in 20 Minuten mal aus diesen 20 Minuten zu lesen. Die guten 20 Minuten. Wir informieren uns auch täglich über das Geschehen in dieser Welt. Und wieso nicht das genauso zu einer Priorität machen? Gott in seinem Wort wieder zu entdecken. Und das für mich rausnehmen, was mich anspricht. Nicht an den schwierigen Stellen stehen bleiben und dort dran rumkatschen. Sondern, das kann ich auch mal liegen lassen. Und das rausnehmen, wo ich merke, das spricht mich jetzt an. Das ist jetzt mein Wort. Da will Gott zu mir sprechen. Um darin Christus können zu begegnen. So lade ich euch ein, jetzt zum Abschluss, dass wir mit diesen Worten, die Christus uns gelehrt hat, zu unserem himmlischen Vater beten und ihn dann anschliessend um seinen Segen beten. Lasset uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Segne, behüte und beweite euch jetzt diesen Abend, diese Nacht, aber auch alle Tage. Gott der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.